Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mit mir im Studio Kilian Kager.
Schönen guten Tag zusammen.
Und direkt gegenüber von mir Manuel Schäffler.
Schönen guten Tag.
Mein Name ist Richard Rupp und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit Sozialphilosophie, genauer gesagt mit einem Text von Iris Marion Young. Der Text heißt Responsibility and Global Justice, a Social Connection Model. In dem Text stellt Iris Marion Young ihren Ansatz vor, das Social Connection Modell, und arbeitet sich dabei an Fragen ab wie, was machen wir mit dem Schuldbegriff, wie können wir Verantwortung in einer global vernetzten Gesellschaft denken, und sie denkt ihn eben über eine bestimmte Form von Strukturbegriff und ganz im Speziellen über strukturelle Ungerechtigkeit. Zu Iris Marion Young würde ich noch irgendwie einen Satz kurz sagen. Der Text ist von 2004. Sie ist dann leider schon 2006 schon verstorben. Und basierend auf diesem Text hat sie ein Manuskript angefangen. Das ist das Nachfolgewerk. Das ist dann posthum veröffentlicht worden, 2011. Und seitdem wird aber dieser Ansatz in der Theorie immer noch echt viel, auch nach ihrem Tod noch ausdiskutiert. Weil da eben schon auch starke Intuitionen drin sind, die wir jetzt mal gucken, ob wir sie auch ausarbeiten können.
Na, zunächst einmal fangen wir an, über Gerechtigkeit nachzudenken, wenn wir so Aussagen treffen wie, es ist gerecht, dass alle Menschen in Deutschland dieselben Steuern bezahlen oder jeden Euro gleich versteuern. Ja. Und das beruht darauf, dass wir irgendwie als soziale Gemeinschaft uns in einem Staat zum Beispiel daran orientieren, dass wir uns an dieselben Gesetze halten. Und in einer sich immer weiter globalisierenden Gesellschaft funktioniert so ein Gerechtigkeitsbegriff einfach nicht mehr, mit dem wir uns auf eine kleine Gesellschaft fokussieren, wie zum Beispiel alle Deutschen oder alle Österreicher. Und deswegen müssen wir diesen Gerechtigkeitsbegriff weiterdenken, dass die Verpflichtungen nicht mehr nur für eine bestimmte Personengruppe gelten, sondern in einer sich immer weiter globalisierenden Welt muss man da über staatliche Grenzen hinausdenken und fragen, was ist gerecht und vor allem, wo wird ungerecht gehandelt?
Also das ist ja schon mal sehr interessant, weil sie will über Gerechtigkeit sprechen, scheint aber vor allem sich auf diese Ungerechtigkeit irgendwie zu fokussieren. Und kritisiert dabei so diesen klassischen liberalen Ansatz, dass Rechtsgemeinschaften erstmal Nationalstaaten sind und dass Gerechtigkeit in dem rechtlichen Sinne vor allem sich erstmal nur auf den Nationalstaat bezieht. Und dann gibt es halt irgendwie opake moralische Verantwortungen, die irgendwie dann der Gesamtmenschheit zukommen. Aber so eine richtige direkte Verbindung, so eine richtige direkte Verpflichtung oder Verantwortung gegenüber Menschen in anderen Ländern besteht erstmal nicht.
Oder eben halt auf so einer minimalen Basis wie, dass wir Menschenrechte einhalten wollen.
Ja, oder sie macht ja auch diesen Ansatz kurz auf von Peter Singer, der sagt, eigentlich müssten wir allen Menschen und vielleicht sogar nichtmenschlichen Lebewesen, Tieren, zumindest zuschreiben, dass wir für die in einer gewissen Art und Weise moralisch verantwortlich sind, weil die Schmerz empfinden können, weil die leiden können. Und das ist, eigentlich sollte es ja klar sein, dass es das Ziel von jedem Menschen sein muss, das Leid zu vermindern. Also in gewisser Weise einen utilitaristischen Ansatz, der sich eben aber auf die gesamte Weltgemeinschaft bezieht. Aber sie würde ja sagen im Text, dass einerseits der Staat ist die relevante Gruppe oder alle Menschen oder alle Lebewesen aufgrund von manchen Eigenschaften sind die relevante Gruppe, dass das eine zu eng und das andere viel zu weit ist. Und wir eben dieses Problem nicht lösen können, wie gehen wir damit um, dass wir in einer globalisierten Welt leben.
Und da ist ja dann das Interessante, dass sie dann diesen Strukturbegriff einführt, um dieses Problem zu lösen oder um zu sagen, damit wir das irgendwie alles vernünftig erfassen können, müssen wir also über sowas wie Strukturen denken. Sie spricht da im Speziellen von sozialen Strukturen. Ne? Wenn es ums Handeln geht, könnten wir auch über Physik als Struktur nachdenken, weil ich ja erst dann wirklich verantwortlich für eine moralische Handlung sein kann, wenn ich Folgen meiner Handlung irgendwie vorhersehen kann. Ja? Wenn ich den Stein werfe und der Stein fliegt einfach random durch die Gegend, weil es gibt keine physikalischen Gesetze, dann fehlt mir dafür einfach die Struktur, um moralisch handlungsfähig zu sein. Sie bezieht sich aber jetzt ganz speziell auf eben ihren sozialen Strukturbegriff. Und was sind denn da so die Merkmale? Also der hat ja bestimmte Voraussetzungen. Einer davon ist ja zum Beispiel, dass sie sagt, das ist irgendwie historisch gewachsen und dass es darum geht, dass Menschen da in verschiedenen Positionen stehen und diese Positionen sie aufeinander verweisen. Also dass es praktisch ein Beziehungssystem ist.
Ja, und sowas hätten wir ja auch erstmal auf der Ebene von Nationalstaaten. Oder auch auf noch kleineren Ebenen, wie jetzt in der Kommune zum Beispiel. Wenn man auch sagen würde, da gibt's soziale Strukturen, da sind Menschen in bestimmten Positionen, wo sie was zu sagen haben oder mehr zu sagen haben als andere. Aber Sie würde sagen, dieser Strukturbegriff, der eignet sich ja vor allem, wenn wir darüber hinausschauen wollen. Wir sagen, es gibt eben auch sowas wie transnationale Strukturen oder eben globale Strukturen.
Was wäre denn ein Beispiel für eine transnationale bzw. globale Struktur?
Also wir müssen da zwei Rahmenbedingungen erwähnen, um auf diesen Strukturbegriff vernünftig zu sprechen zu kommen. Das eine sind eben so transnationale Akteure wie zum Beispiel die Europäische Union, die reguliert dann ja auch wieder für einzelne Nationalstaaten etwas, oder die WHO als Weltgesundheitsorganisation ist eine überstaatliche Einrichtung, oder auch religiöse Gemeinschaften wie Kirchen, ja, sind auch überstaatliche und transnationale Akteure, die maßgeblich das Leben von Menschen in vielen Staaten beeinflussen. Und den zweiten Punkt, der sicher eng damit verwandt ist, den man hervorheben muss, ist, dass nicht alle Akteure die gleichen Möglichkeiten haben, auf dieselbe Weise an den globalen Märkten zu partizipieren. Und das große Stichwort dafür ist natürlich Wirtschaft. Ja, und Wirtschaft ist auch übergeordnet über Nationalstaaten. Und wir müssen hervorheben, dass nicht alle Menschen in allen Ländern, also sowieso haben auch nicht alle Länder, die gleichen Möglichkeiten an den internationalen wirtschaftlichen Märkten zu konkurrieren. Aber auch die Menschen, die in diesen Ländern leben, haben nicht die Möglichkeiten, an den Finanzmärkten zu agieren. Ja. Für jeden Deutschen ist es problemlos möglich, ein paar Euros über irgendeinen Neo-Broker an der Börse anzulegen. Für Menschen, die keinen Internetzugang haben, ist es quasi unmöglich, an globalen Finanzmärkten zu agieren.
Ja, ich glaube, sie macht ja da diese globale Vernetztheit in der Wirtschaft so stark, weil das ja für uns auch so ein Alltagsbeispiel ist. Ihr großes Beispiel, hast ja gerade so angerissen schon ein bisschen, ist eben diese Modeindustrie. Ne? Das sind dann Unternehmen, die sitzen dann in Deutschland oder in Amerika etc. und lassen dann aber im Ausland zum Niedriglohn irgendwie produzieren. Und wir als Konsumenten haben halt den Vorteil, dass wir dann zu sehr günstigen Preisen dann einfach Kleidung zum Beispiel einkaufen können.
Ja, die Wirtschaft und gerade da überall da, wo Handelsketten auftreten, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil natürlich wissen die meisten Menschen, dass im globalen Süden oder in Fernost Impfstoffe nicht überall verfügbar sind und die WHO mahnt so etwas an, ja. Aber die WHO ist dann zum Beispiel keine transnationale Einrichtung, die in diesen Strukturen wirklich partizipiert. So was die machen ist, dann bleibt dann doch ein bisschen schwammig. Wohingegen Handelsketten immer wieder klar zurückverfolgbar sind und man wirklich schön daran herausarbeiten kann, wie in der Kleidungsindustrie zum Beispiel. Das ist ja auch ihr Beispiel, sie spricht sehr viel über Sweatshops. Ungerechtigkeiten den Markt erhalten und befeuern.
Ja, ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man sagt, es gibt eben transnationale Strukturen, die Institutionen sind, wie zum Beispiel die WHO, von der du gesprochen hast, oder Kirchen. Man sagt, die haben in sich selber nochmal irgendwie eine klare Struktur, die sind meistens irgendwo hierarchisch, die haben auch mehr oder weniger ein großes Ziel, das sie verfolgen. Und es gibt eben Strukturen, die jetzt nicht aus einer Institution bestehen, wie zum Beispiel eben der Welthandel. Da würde man sagen, das ist nicht eine Struktur, die das festgelegt hat, so verläuft jetzt der Welthandel, sondern es sind eben, wie du auch schon gesagt hast, Richie, Dinge, die sich auch historisch entwickelt haben, wie einzelne oder Konzerne irgendwie gemerkt haben, wie agieren wir jetzt unter den Gegebenheiten, die gerade stattfinden auf der Welt, zu unserem Vorteil. Und dadurch haben sich eben Dinge etabliert, wo man jetzt nicht sagen kann, dass diese Struktur kann man jetzt ganz klar einem Akteur oder einer Institution zuweisen, sondern es ist mehr so ein Zusammenspiel aus irgendwie verschiedenen einzelnen Akteuren und einzelnen Institutionen.
Ja, und das Interessante ist ja, diese Strukturen, die sind mir jetzt erstmal vorgegeben. Also wenn ich jetzt da an irgendwas teilhaben möchte, dann nehme ich halt in diesen Rahmenbedingungen eben in diesen Strukturen teil.
Ja, weil diese Struktur ja in einer gewissen Weise regelt, was deine Position ist.
Ja, genau.
Bei diesem Themengebiet. So, was, wo stehst du da? In was für einer Position of Power oder eben Nicht-Power befindest du dich da? Inwieweit hast du Einfluss drauf, dass die Struktur irgendwie weiterlebt? Oder inwieweit kannst du auch vielleicht was ändern an dieser Struktur?
Geht's ja schon um so ganz banale Sachen, wie halt zum Beispiel unser Rechtssystem schon funktioniert. Na, unser Rechtssystem ist eine Struktur, die hat sich historisch gebildet und wir alle bestärken das, indem wir Teil daran haben erstmal. Ne? Zum Beispiel, ja, wenn ich zur Polizei eine Anzeige gebe, dann bestärke ich irgendwie, dann reproduziere ich unser Rechtssystem. Dann nutze ich das, aber ich bestätige es halt auch mit meinem Handeln. Und so gilt es halt auch für, wenn ich ein T-Shirt einkaufe, dann nehme ich teil, dann reproduziere ich dieses System des globalen Handels einfach. Und das Schwierige ist halt, wenn wir dann sagen, okay, die Systeme haben irgendwas inhärent Ungerechtes an sich, dass wir nicht so leicht aus denen rauskommen, weil sie halt eben schon im ganz breiten Sinne unsere allumfassende Struktur sind.
Ja, was da, glaube ich, auch entscheidend ist, dass du als Einzelner das gar nicht so klar durchblickst meistens oder dich erstmal intensiv damit beschäftigen müsstest. Während es bei unserem Rechtssystem, das ist erstmal sehr transparent. So, da stehen einfach alle Gesetze stehen irgendwo aufgeschrieben. Das ist auch schwer zu verstehen, gerade wenn man da jetzt keine Ausbildung drin hat. Aber im Prinzip steht mir das total offen, das zu durchschauen und dann auch eben zu merken, was sind jetzt meine Pflichten da und was sind aber auch meine Möglichkeiten, meine Chancen, meine Rechte, die ich hier habe. Ja. Und das ist eben nicht mehr so klar, wenn man auf so historisch gewachsene Strukturen schaut, die aufgrund von nicht mal unbedingt immer planvollem Handeln oder einem bestimmten Ziel entstanden sind. Man würde ja sagen, unser Rechtssystem hat natürlich das Ziel, dass es konkret in Deutschland, damit haben wir ja auch gestartet in die Folge, regelt, was die Menschen für Rechte und Pflichten haben, damit wir gerecht zusammenleben können. Aber das ist ja nicht unbedingt das Ziel von so einer Struktur wie dem Welthandel. Sondern da haben sich einfach Dinge entwickelt, die auch teilweise so weit aus dem Ruder gelaufen sind, dass man sagt, das war niemals intendiert, dass das in diese Richtung laufen soll. Und jetzt stehst du als Einzelner da und schaust, wo ist dein Ort da drin, wo ist dein Platz da drin?
Ja, der Witz ist ja, dein Ort ist dir ja schon zugewiesen. So. Ist ja dann die Frage, wie kann ich mich dann dazu verhalten?
Naja, der Ort ist aber auch nicht fix zugewiesen. Oder? Das heißt ja nicht, du kommst nicht auf die Welt und der Arzt drückt dir so einen Stempel auf die Stirn und da steht Konsument drauf, nicht?
Naja, basically schon, oder?
Ja, oder Fabrikant steht ja auch nicht drauf gestempelt. Ja. So linear funktioniert es dann doch nicht, also würde ich behaupten. Aber
das ist die Hoffnung.
Ja, aber das Tragischere ist ja, ich kann es nicht überprüfen, wie mein T-Shirt zustande kommt. Ich kann darauf vertrauen, dass staatliche oder nicht staatliche Organisationen da ein Siegel draufsetzen. Das heißt, die Baumwolle, aus der mein T-Shirt ist, ist pestizidfrei. Die Arbeiter, die in der Fabrik dieses T-Shirt zusammennähen, erhalten faire Löhne und arbeiten unter zumutbaren Arbeitsbedingungen. Ja. Ich kann aber weder die Einrichtung überprüfen, die das Siegel vergibt, noch kann ich ohne extremen Aufwand in die Fabrik gehen und mir die Arbeitsumstände anschauen, noch kann ich sicherstellen, dass es bei jedem T-Shirt, das ich kaufe, obwohl diese Siegel drauf sind, irgendwie immer unter guten Bedingungen abläuft. Ja,
ja. Und das ist da natürlich dieses ganz grundlegende Problem, dass es halt eben nicht einheitlich ist.
Ja, und da gibt es eben schon was, was teilweise eben schon von Geburt an festgelegt ist, was deinen Ort in dieser ganzen Struktur festlegt.
Ja.
So, das mag jetzt nicht sein, dass genau feststeht, was irgendwie mal deine Berufsbezeichnung sein wird, aber es wird eben sehr wahrscheinlich, dass du in einem gewissen Sektor landest, und zwar schon qua deinem Geschlecht, irgendeiner Herkunft, wo du geboren wurdest. Auch solche Aspekte haben ja schon einen riesen Einfluss darauf, wie ich jetzt genau stehe in dieser ganzen Struktur.
Und ich glaube, was auch wichtig ist, um diesen sozialen Strukturbegriff zu verstehen, ist, der ist etwas, das vollzieht sich im Handeln. Also wir beschreiben das so starr, aber sie schreibt ja recht explizit, das ist etwas, was vor allem in Actions sich vollzieht. Das sind Prozesse im Prinzip, die wir da bauen, die auch die physische Welt beeinflussen. So wie die Münchner Innenstadt aussieht, ist auch durch diese Prozesse beschrieben, aber es sind vor allem die Handlungen vieler Einzelner, die sich in diesen Strukturen abbilden. Und das Interessante ist ja auch, dass zum Beispiel viele von diesen Handlungen, die wir da vollziehen, die sind erstmal moralisch gerechtfertigt. Das sind erstmal normale Alltagshandlungen. So. Die werden nicht inhärent hinterfragt oder
gerade bei der Münchner Innenstadt sind es ja keine Alltagshandlungen, weil die sieht jetzt so aus, wie sie aussieht, weil sie zwischen 1939 und 1945 niedergebombt wurde, oder? Das sind definitiv keine Alltagshandlungen.
Na gut, aber es gab ja schon die Frage, jetzt wenn man bei dem Beispiel bleiben will, wie bauen wir es denn wieder auf? Wie wollen wir denn jetzt eine Innenstadt gestalten? Zum Beispiel wollen wir mehr Wert darauf legen, dass es große, breite Straßen gibt für Automobile, oder soll es irgendwie mehr Fahrradwege geben? Das sind ja schon Dinge, die dann durchs kollektive Handeln entstanden sind. Da wurde eine Entscheidung getroffen.
Ja, genau.
Und da wird auch immer noch drum gerungen. Und wir erleben da ja auch gewisse Strukturen am Werk.
Ja.
Also das sagt sie ja auch, dass soziale Strukturen sehr veränderlich sind. Ja. Und das soll ja auch so sein, ja, dass vielleicht in den 50er und 60er Jahren das wichtig war, dass auf dem Marienplatz in München Parkplätze sind. Ja. Oder dass da eine Straßenbahn drüber gefahren ist. Und das hat sich halt verändert. Ja. Und natürlich ist es auch so mit den Lebensbedingungen von Menschen. Ja. Es unterliegt einem permanenten Wandel. Es ist noch gar nicht so lange her, dass in Europa Menschen eben nicht sonderlich frei waren, sondern unter dem Zwang eines Herrschers standen.
Was ich so spannend finde, was jetzt, glaube ich, auch in dieser Diskussion so ein bisschen rauskam, ist, dass wir auf der einen Seite, wenn wir über diese Strukturen sprechen, dann klingen die immer so wahnsinnig starr. Der globale Welthandel, was bin ich gegenüber dem globalen Welthandel? Das ist halt erstmal ein System, das wir beschreiben, das wir vorfinden, wo man auch nicht erstmal so wirklich so einen direkten Zugriff drauf hat, weil es eben wir nicht einfach ein Gesetz erlassen können und dann ändert sich der globale Welthandel auf einmal, weil er eben so zerfasert ist. Und auf der anderen Seite, wir aber sehen ja soziale Strukturen, eben weil sie Prozesse sind, verändern sich ständig und sie bedingen auch das Menschenhandeln. Das heißt, es muss also eine Möglichkeit geben, wie wir allein schon aus der Prozesshaftigkeit einer Struktur heraus, zum Beispiel des Welthandels, wie wir auf den Einfluss nehmen können. Jetzt ist aber nur die Frage, wie machen wir das und wie denken wir darüber nach?
Ja, und die Frage ist erstmal, warum sollten wir überhaupt? Weil du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Warum ist das überhaupt erstmal eine Frage, die einen moralischen Status hat, was für T-Shirts ich kaufe? Könnte ich auch erstmal sagen, das ist einfach so eine ganz normale Alltagshandlung. Ich brauche halt einfach was zum Anziehen. Wenn es draußen kalt wird, dann kaufe ich mir eine neue Jacke. Und ich müsste noch nicht mal so weit gehen erstmal, zu sagen, da ist jetzt schon irgendwas passiert, wo ich moralische Verantwortung habe. Sondern das entsteht erst, wenn ich eben durchblicke, dass ich eingebunden bin in eine große globale Struktur. Und dass ich sage, da ich ja doch mit diesem Produkt und mit der ganzen Herstellung dieses Produkts und dem Leid, das da eventuell entsteht, in Verbindung stehe, dadurch entsteht ja erstmal diese moralische Spannung oder diese Frage. Weil also davor könnte man einfach sagen, gut, es ist halt einfach so, so ist halt der Welthandel und was muss mich das interessieren? Dass andere Menschen in anderen Ländern, auf die wir keinen Einfluss haben mit unserer Gesetzgebung, leiden müssen.
Dass es eben eine Connection gibt zwischen mir, derjenigen, der hier einkauft, und demjenigen, der es produziert hat, der Arbeiterin, dem Arbeiter im Sweatshop in diversen Ländern. Und da ist dann natürlich auch der Begriff, warum ist es dann interessant, weil es da primär um Ungerechtigkeiten auch geht.
Ganz genau, es würde dann entsteht ja erst irgendwie ein Handlungsbedarf. Sonst können wir sagen, es gibt einfach zig Strukturen, die beschreiben einfach unsere Wirklichkeit. Da können wir vielleicht viel verstehen. Das ist irgendwie auch deskriptiv wertvoll, wenn wir die auswerten. Aber verändern müssen wir sie ja erst dann, wenn wir sagen, wir haben den Anspruch, dass die gerechter werden, weil sie jetzt strukturell ungerecht sind.
Nee, aber das ist ja gerade der Witz an den sozialen Strukturen, dass es nicht nachvollziehbar ist. Wenn es nachvollziehbar wäre und klar benennbar wäre, was die Probleme sind, dann wäre es ja leicht, ja. Aber es ist halt eben so, dass diese Sweatshops, in denen Menschen unter widrigsten Umständen günstig Kleidung produzieren, natürlich ungerecht behandelt werden, ja. Und das kann ich klar benennen, dass denen Ungerechtigkeit widerfährt, aber warum das so ist und wie das verändert werden kann, das ist überhaupt nicht so klar. Da gibt es verschiedenste Faktoren. Ja. Zum Beispiel müssen Länder, in denen Sweatshops entstehen, gewisse Freihandelszonen ausweisen, um irgendwie die Wirtschaft des Landes am Leben zu erhalten. Ne? Zum Beispiel von Young. Oder die Leute müssen in Sweatshops arbeiten, weil sie keine anderen Jobs sonst finden. Ja?
Und es auch keine soziale Absicherung gibt.
Genau. Und dann ist es ja aber immer noch nicht mit so trivialen Erklärungen getan, sondern dann gibt es ja auch noch multifaktorielle Bedingungen, warum diese Sweatshops überhaupt entstehen können. Ja? Die Fabrikbetreiber, die machen ja dann damit auch kein Vermögen, sondern die müssen irgendwie ihre Fabrik am Laufen halten. So. Und wenn wir jetzt einen Sweatshop finden, ja, und sagen, komm, da bauen wir jetzt irgendwie vernünftige Arbeitssicherheitsstandards rein und die Leute sollen da auch fair bezahlt werden und so, ja, dann gibt es den vielleicht noch einen Monat und dann ist die Fabrik auch wieder weg. Und die Fabriken, die werden weiterhin unter widrigen Umständen geführt, ja, weil einfach es nicht möglich ist, diese Arbeitsumstände vor Ort zu verbessern direkt. Ist dann der globale Bekleidungsmarkt verantwortlich, ja, dann wird es nebulös, wo die Verantwortlichkeiten liegen und die sind überhaupt nicht mehr klar zuschreibbar. Ist dann Nike ja als Brand schuld oder ist der Konsument schuld, weil er günstige Kleidung kaufen will oder so, ja? Oder ist der Konsument im Allgemeinen schuld, weil er zu blöd ist, fair gehandelte Kleidung zu kaufen und es ist auch gar nicht klar, ob die Nachfrage an fair gehandelter Kleidung gedeckt werden könnte so und dann wird es halt total diffus.
Ja, ja, da ist es halt eine Struktur dann. Und zwar eben eine, wo wir nicht so wirklich genau ausmachen können, wer da jetzt verantwortlich ist. Und das ist ja das Problem. Aber erstmal muss ich ja erstmal das Bestreben haben, dass ich sage, ich erkenne da Ungerechtigkeit und möchte, dass das besser wird. Für die Menschen, die da am meisten drunter leiden unter dieser Struktur. Und dann habe ich aber gleich das nächste Problem, nämlich wie du ja ausgeführt hast, wer ist denn jetzt die Person, die haftbar ist dafür? Also an wen kann ich mich da wenden? Können wir irgendwie sagen, einfach als Weltgemeinschaft, es gibt diese kleine Gruppe von Verbrechern, die einfach Arbeiter ausbeuten. Die gibt es natürlich nicht, sondern es ist ja genau wie du gesagt hast, es ist extrem diffus, es hat total viele Faktoren. Und dann kommt sie ja auch zu dem Schluss, dass sie sagt, normalerweise, gerade wenn wir über Recht reden, dann haben wir ja so ein Konzept von, wie wir da Verantwortlichkeit irgendwie ausfindig machen, indem wir sagen, wer ist die Person, die haftet?
Wer hat Schuld?
Also wer ist schuld an der Situation, in der wir uns jetzt alle befinden, von der wir gesagt haben, das müsste besser werden oder das ist schlecht.
Und dafür gibt es ja dann auch immer klassischerweise sehr klare Kriterien, ne? Klassische Akteursverursachung, ne? Ein Akteur, eine handelnde Person ist genau dann schuld, wenn sie das in einem Bewusstsein vollzieht und wenn es keinen Grund gibt, der sie davon in irgendeiner Form entbinden kann, ne? Dann muss sie Verantwortung für ihre Handlung übernehmen. Und das ist halt in dem Fall nicht so leicht.
Genau, und das funktioniert eben nicht mehr.
Ja.
Es ist nicht möglich, in solchen Strukturen einen Schuldigen zu isolieren und zu benennen und die Ungerechtigkeit damit zu beheben, indem man den aus dieser Position entfernt, in der er möglicherweise wäre, oder ihn zu bestrafen für die Ungerechtigkeit, die er verursacht. Aber das geht ja nicht, ja?
Ja, was da auch noch zusätzlich total spannend dran ist, finde ich, ist, dass man ja auch sagt, jetzt in unserem Rechtssystem, da wird eine Norm verletzt und das wird wiederhergestellt.
Ja.
Status quo wird wiederhergestellt, aber im Fall dieser globalen Struktur, die diffus ist, wo so viele Akteure dran sind, da gibt es ja keine Norm. Also man kann ja nicht sagen, wir stellen jetzt den Status quo wieder her, als noch alles gut war. Weil es war nie alles gut und es macht keinen Sinn, jemanden einzelnen rauszupicken und zu sagen, du wirst jetzt bestraft dafür oder du zahlst jetzt Entschädigung dafür, weil wir eben den Status quo wiederherstellen wollen, der verletzt worden ist durch deine Handlung, weil das nicht funktionieren wird im Falle dieser Struktur.
Ja, ich finde, da macht sie sich manchmal da ein bisschen leicht, weil ich sagen würde, es gibt schon so einzelne Unternehmen, die ganz, ganz bewusst das sich zunutze machen.
Aber ich würde schon auch sagen, dass sich einfach die Ungerechtigkeiten in andere Länder verschoben haben, oder?
Sofort, ja.
Die Bedingungen in Manufakturen in Europa im 15., 16. Jahrhundert waren nicht gut, ja.
Die industrielle Revolution, das ist ja genau das Beispiel.
Ja.
Oder den schlesischen Weberaufstand, was tatsächlich ja auch Leute in der Textilbranche waren, die hart ausgebeutet wurden.
Und wunderbar.
Der schlesische Weberaufstand, okay.
Und jetzt hat man das Ganze halt verlagert, ja, und es wird halt nicht mehr in Deutschland unter schlechten Umständen produziert, sondern nach dem Motto aus den Augen, aus den Sinn wird in Fernost unter schlechten Umständen produziert. So, und das führt zu dem nächsten Punkt, den Yang einfordert, dass man eben nicht nur in diesen nationalen Gebilden mehr schauen darf, sondern nein, wir müssen die Hintergründe insgesamt kritisieren und benennen.
Ja, das heißt halt zum Beispiel in dem Fall jetzt den globalen Welthandel irgendwie als eine Form von gesonderter kapitalistischer Struktur zu analysieren, was sie ja dann auch macht. Trotzdem, sie tut ja diesem Liability, diesem Haftungsmodell, wo ihr auch gerade so schön ausgeführt habt, dass es einfach nicht greift in diesem speziellen Fall. Für unseren Alltag etc. gesteht sie auch zu, brauchen wir das immer noch ganz oft, weil es in One-on-One-Sachen halt irgendwie klar ist. Wenn ich jetzt auf den Manuel einen Stein werfe, dann ist es einfach alles klar geregelt. Kann auch einen Stein auf den Kilian werfen, ist auch alles klar geregelt. Aber genau da verschwimmt es dann. Wenn halt diese Verantwortung auch diffundiert, dann wird sich auch an diesem System, an diesen Zuständen nichts ändern. Jetzt ist halt ihr Vorschlag, okay, wie stellen wir eine Form von Verantwortung eben her? Was ist da der Ansatz? Wie können wir das wieder greifbar machen? Und das versucht sie ja mit ihrem Social Connection Modell. Da haben wir ja auch schon viele Eigenschaften davon genannt. Nämlich einmal, dass es darum geht, nicht irgendwie einzelne Akteure rauszuisolieren, eben weil das in diesen wahnsinnigen Ketten schwierig ist, weil sie auch sagen würde, das macht keinen Sinn, es ist eher ein moralischer Hemmgrund sogar, weil wir dann irgendwie einen einzelnen Akteur für die globale Situation verantwortlich machen. Da würde ich aber sagen, es gibt schon Beispiele, wo wir sehr sagen können, okay, da haben halt gewisse Menschen mit Absicht Prozesse in Gang getreten oder profitieren weiterhin von Prozessen der Ungerechtigkeit und da kann man sie halt schon irgendwie für rauspicken.
Ja, ich würde aber auch nicht sagen, dass diese beiden Ansätze, die sie vorstellt, einander komplett ausschließen. Sie sagt ja, die haben jeweils ihre Anwendungsbereiche und in einem Fall, wo das einfach sehr offensichtlich gelagert ist, spricht natürlich nichts dagegen, so einen Haftungsansatz auch zu wählen dann dafür. Wäre ja genau der richtige.
Also komplementär sind die einfach, die Ansätze.
Würde ich sagen. Also ich sehe nicht, wie sich die ausschließen müssen unbedingt. Und das ist ja schon eine Stärke, wenn man sagt, wir wollen, dass sich Dinge verbessern. Und es geht auch zusammen mit dem ersten Punkt, dass man eben sagt, wir versuchen erstmal die Hintergrundannahmen erstmal kritisch zu bewerten. Und sagen, soll es denn überhaupt wieder so werden wie davor? War das gut, wie es davor war? Weil in diesem Haftungsansatz sagt man ja eben, okay, es gab einen klaren Fall, das ist gut und so soll es sein. Und wenn jemand den verletzt, dann wird das wieder zurückgenommen. Aber sie würde ja sagen, wir müssen für so Strukturen eine viel grundlegendere Bewertung vornehmen. Ist die Struktur wirklich so, wie sie sein soll? Wollen wir so leben?
Ja, und zwar als globale Gemeinschaft auch. Und eben nicht nur wie vorher, will Nationalstaat XYZ oder will eine kleine Gemeinschaft so leben. Sondern weil wir eben inzwischen alle so global vernetzt sind, müssen wir da eben auch die Vulnerabilitäten, die Verletzlichkeiten aller Akteure, also auch von den Menschen in, wie soll man sagen, in Ländern, die historisch einfach ausgebeutet worden sind etc. sind, die halt in diesen Sweatshop-Strukturen dann auch einfach landen, die müssen wir dann natürlich dann auch irgendwie in dieses Denken mit einbeziehen.
Ja, man muss halt ganz grundsätzlich annehmen, so ich finde, das sind jetzt viele wichtige Aspekte von diesem Social-Connection-Modell, aber man muss erstmal ganz grundsätzlich kaufen, dass ich mit allen Menschen in irgendeiner Form connected bin.
Ja.
Dass man wirklich sagt, davon geht der Ansatz aus. Und deswegen greifen all die anderen Punkte, weil jeder Mensch, zumindest wenn es um eine dieser großen Strukturen geht, jeder Mensch, der dann in irgendeiner Form beteiligt ist, mit dem anderen connected ist. Und meine Handlungen Auswirkungen auf den haben und die Auswirkungen von anderen Menschen Auswirkungen auf mich haben. Und das hängt einfach zusammen und das kann ich nicht trennen. Und deswegen brauche ich so ein Modell, wie sie das vorschlägt. Und deswegen funktioniert in vielen Fällen dieses Haftungsmodell nicht.
Genau, und jetzt ist halt die Frage, wie kann dann da Veränderung aussehen oder was sind da ihre Hebel, die sie dann nutzt? Also sie sagt halt einmal, es ist eine geteilte Verantwortung, aber wie verändern wir jetzt so eine Struktur? Weil das ist, finde ich, auch so eine Sache, wo ich finde, man sie auch ein bisschen kritisieren könnte.
Ich finde, es ist eigentlich erstmal eine Stärke ihres Ansatzes, dass sie sagt, naja, Veränderung funktioniert nicht in eine Richtung. Veränderung funktioniert entweder von oben nach unten, indem ein Staat Gesetze erlässt, ja, zum Beispiel, dass ein Mindestlohn gezahlt werden muss oder dass Fabriken ordentlich belüftet sein müssen. Veränderung funktioniert aber genauso von unten nach oben, nämlich dass sich Arbeiter zu Gewerkschaften zusammenschließen, dass Arbeiter darauf aufmerksam machen, dass in ihrer Branche oder in ihrer Fabrik Missstände herrschen. Und Veränderung funktioniert aber auch sehr viel indirekter, indem wir Konsumenten einfach keine Kleidung kaufen, die in Fernost produziert wurde, unter schlechten Umständen produziert wurde. Ja. Spricht ja nichts dagegen, fair hergestellte Kleidung aus Fernost zu kaufen. Ne?
Und auch da kann man dann ja auch wieder so kleinteilig sein und sagen, auch in unserer Gesellschaft gibt es Leute, die sind zum Beispiel auf diese billige Kleidung angewiesen. Das heißt, auch da würden alle davon profitieren, wenn wir sagen, okay, wir kümmern uns auch in unserer Gesellschaft darum oder wir kümmern uns einfach global darum, dass es einfach diese Armut in dieser Form nicht gibt. Damit es auch niemanden gibt, der praktisch darauf angewiesen ist, dass Leute zu diesen Bedingungen arbeiten müssen.
Ja, und das wäre ja auch wieder was, wo man an dem Beispiel auch so diese geteilte Verantwortung zeigen kann. Sondern eben sagt, natürlich geht es um jeden Einzelnen, es geht um den einzelnen Fabrikarbeiter, die einzelne Fabrikarbeiterin, aber es geht auch darum, dass wir hier Verhältnisse haben, die es notwendig machen, dass es billige Kleidung gibt.
Ja.
Die es aber so nicht sein müssten. Und da habe ich als Einzelner wieder was zu tun, da habe ich auch irgendwo eben eine Form von geteilter Verantwortung, ohne dass man jetzt sagen kann, ich als jemand, der solche T-Shirts kauft, bin der allein Schuldige.
Ja, oder ich bin daran schuld. Vielleicht muss ich das ja machen, vielleicht habe ich ja keine andere Wahl. Aber das finde ich halt da auch eine Stärke, weil es geht ja nicht nur um die globale Position, sondern es geht ja, beziehungsweise sie betont halt damit auch so schön, dass jeder irgendwie eine sehr komplexe Einzelposition am Ende des Tages noch hat und wir aber trotzdem alle in einer gewissen Form verbunden sind. Das macht natürlich aber den ganzen Ansatz auch so ein bisschen diffus. Weil wenn wir das jetzt weiterdenken, muss sich halt jeder auch irgendwie sehr gut bestimmen können, wo er in diesem ganzen globalen System oder in dieser ganzen Struktur jetzt eigentlich zu verorten ist.
Ja, und sie sagt selber, und ich sehe das auch, dass das unfassbar überfordernd sein kann. Wenn ich wirklich keine Handlung mehr tun kann, ohne dass ich über eine globale Struktur nachdenken muss und da kritisch hinterfragen muss, wo soll das irgendwie hingehen, was ist meine Verantwortung da dran, was kann ich tun, um das zu ändern, dann wird das den Einzelnen massiv überfordern. Und ich hätte nicht mal in meinem ganzen Leben die Zeit dafür, mich mit all diesen Dingen zu beschäftigen.
Naja, also das betrifft ja auch nur einen Teil der Bevölkerung. Ja. In dem Moment, wo ich in eine Stadt ziehe und einfach an einer Gesellschaftsform partizipiere, die dieses System aufrechterhält und die ohne dieses System wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren würde, muss mir halt klar sein, dass der Großteil meiner Handlungen einfach darauf beruht, dass Menschen im globalen Süden und in Fernost ausgebeutet werden. Das fängt damit an, dass ich ein Smartphone habe, in dem Gold verbaut ist, das wahrscheinlich von Kindern geschürft wurde. Das geht so weit, dass ich in einer Wohnung lebe, deren Heizung ich nicht bestimmen kann und das wahrscheinlich in einer Großstadt Gas ist und das einfach klimaschädlich ist. Ja. So, und ich kann natürlich einfach aus diesem System ausbrechen, irgendwie mich auf einen coolen Bergbauernhof in Südtirol zurückziehen. Oder aber ich partizipiere halt weiterhin an diesem Leben. So groß sind die Dolomiten nicht, dass da jeder einen Bergbauernhof haben könnte. Ja. Und da muss mir halt klar sein, dass meine Handlungen im Kleidungsshop, im Supermarkt, mein Wohnen einfach darauf beruht, dass Menschen darunter leiden, wie ich lebe.
Ja, aber das klingt so, als müsste man das einfach akzeptieren. So.
Nein, ich habe dir die Alternative genannt. Ja. Du musst es überhaupt nicht akzeptieren.
Die Alternative ist keine wirkliche Alternative, und das hast du auch selber gesagt. Es ist schlichtweg für die allermeisten Menschen nicht möglich, aus dieser Gesellschaft in der Form auszusteigen. Und auch der Bergbauer wird ein Smartphone haben mittlerweile, das kann ich dir garantieren.
Was ich halt auch an dieser Beschreibung mag, es drückt halt so irgendwie diese, auch wenn wir über so Nachhaltigkeitsthemen nachdenken, es drückt halt so irgendwie diese Überforderung aus, die da drin steckt. Aber aus dieser Idee heraus, das sind Strukturen und Prozesse. Das heißt, die kann man ändern. Und, was ihr auch sagt, es geht um viele verschiedene Handlungen einzelner. Also ich muss in diesem System irgendwie leben. Ich habe mir auch nicht unbedingt ausgesucht, wo ich in diesem System sitze. Aber wenn ich mir darüber bewusst werde, wo ich in diesem System sitze, kann ich zum Beispiel Handlungen ergreifen. Und das ist was, was irgendwie hier noch nicht so rauskam, Strukturen brauchen kollektives Handeln. So, das heißt, sie sagt, kannst ruhig in deiner Wohnung in der Stadt leben, aber schau halt, dass du dich politisch engagierst, schau das dich politisch an und versuch halt, was zu machen.
Also ich würde schon sagen, dass es ein Stück weit alternativlos ist. Natürlich können wir irgendwie in Deutschland eine Revolution starten, ja, oder wir können irgendwie die demokratischen Mittel nutzen, dass es vielleicht ein Gesetz gegen Fast Fashion gibt oder ein Gesetz gegen Mode gibt, die in Sweatshops produziert wurde. Aber wir können halt keine Revolution in Bangladesch starten, ja.
Ja, sie sagt ja, aber wenn wir was ändern wollen, was eben nur im kollektiven Handeln geht, dann muss ich mir als Einzelner eben auch anschauen, wo stehe ich wieder? Also ich bin ja auch Teil der Struktur, was ist meine Position in der Struktur? Und da gibt es Möglichkeiten, wo ich vielleicht mehr Einfluss habe als andere, wo ich sehr viel mehr bewegen kann, weil ich zum Beispiel irgendwie eine große Social-Media-Präsenz habe oder sowas. Oder weil ich einfach finanzielle Mittel habe, die ich nicht brauche, mit denen ich eben andere Menschen unterstützen kann. So, dann stehe ich da in einer Position, wo ich vielleicht für ein Gebiet irgendwie oder ein Thema oder eine Ungerechtigkeit, wo ich vielleicht mehr machen kann oder vielleicht mehr Leute sammeln kann, die da gemeinsam was dagegen tun wollen. Und bei anderen Punkten wird man wahrscheinlich auch einsehen müssen, ich werde das zu meiner Lebzeit nicht mehr ändern können. Weil sie sagt ja, man soll sich eben nicht davon abhalten lassen, zu denken, wie du ja auch gesagt hast, Richie, dass diese Dinge sich nicht ändern können. Also es sind Prozesse und es wird schwierig und es wird bei vielen lang dauern und bei manchen habe ich gar keine Einflussmöglichkeit, bei anderen habe ich vielleicht größere. Und die muss ich eben erkennen und dann eben auch sagen, in meiner begrenzten Zeit, mit meinen begrenzten Ressourcen, da wo es wirklich wirksam ist, vielleicht was tun.
Ja, und da ist halt auch die Sache, es geht nicht darum, dass ich das alleine mache, sondern es geht darum, dass viele verschiedene Menschen daran teilnehmen und es ändern. Und man kann immer sagen, es ist immer zu wenig, aber man hat zum Beispiel in diesen ganzen Bereichen Nachhaltigkeit etc., da hat man schon auch einfach Dinge bewirkt, indem man protestiert hat, indem man auf die Straße gegangen ist, indem man Sachen gemacht hat, indem man das halt zusammen gemacht hat. Und wenn wir uns zum Beispiel die Verbreitung des Veganismus angucken, dann ist er ja inzwischen schon, ich würde jetzt nicht sagen, komplett in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber das ist etwas, was jetzt so ein Ding ist. Es gibt im Supermarkt vegane Möglichkeiten einzukaufen. Kann man sich auch wieder darüber unterhalten, wie das produziert ist, etc. und wie sinnvoll das am Ende des Tages ist. Aber das ist halt was, wo einfach Menschen angefangen haben, so zu leben. Dann haben andere Menschen auch angefangen zu leben und dann hat es einen Wandel oder führt einen Wandel herbei. Wir können uns auch immer drüber zu streiten, ist dieses Modell einfach zu langsam? Es kommt aber auch darauf an, wie radikal man das denkt. Wenn man sagt, okay, meine Position verantwortet mich, das zu tun, was ich kann, um diese Veränderung herbeizuwirken. Vor allem auch zum Beispiel, wenn ich mir bewusst werde, in welchen Organisationen ich zum Beispiel drin bin. Ja, kann man irgendwas mit der Arbeit organisieren? Bin ich vielleicht schon in einer Organisation drin, die zum Beispiel schon moralisch hohe Werte vertritt, wie zum Beispiel in der Kirchengemeinde etc.? Das sind ja alles Möglichkeiten, die man hat, aber man muss sich halt auch damit auseinandersetzen wollen und können und ein Bewusstsein dafür bekommen.
Die Lebensmittelindustrie ist sicher genauso, also besonders die Lebensmittelindustrie, die tierische Produkte erzeugt, ist sicher genauso ein Paradebeispiel für soziale Ungerechtigkeiten wie die Bekleidungsindustrie, ja. Aber unterhalte ich den Ansatz einfach echt für blauäugig ein Stück weit, weil ich nicht glaube, dass es möglich ist, diese Ungerechtigkeiten zu reduzieren, ohne neue, genauso gravierende Ungerechtigkeiten zu erzeugen. Wenn Leute einfach darauf angewiesen sind, dass es Bekleidung gibt, die so günstig produziert wird, und das haben wir ja festgestellt, dass es so ist, dann kann ich nicht die Ungerechtigkeit, also dass der Fabrikarbeiter in Bangladesch die Kleidung so billig herstellen muss, ja, beseitigen, ohne eine neue Ungerechtigkeit zu erzeugen, dass sich Leute dann vielleicht keine Kleidung kaufen können und T-Shirt mit Löchern tragen müssen.
Naja. Ja, aber da würde ich ja ansetzen und sagen, da geht es genau darum, dass ich eben schauen kann, wo kann ich sinnvoll Einfluss nehmen. Und auf das Problem, dass in Deutschland Menschen in so gravierender Armut leben, dass sie sich keine Bekleidung leisten können, auf das kann ich zum Beispiel sehr viel mehr Einfluss nehmen, als jetzt auf die tatsächlichen Fabrikbedingungen im Herstellungsland.
Auch da muss man sagen, in dieser Unübersichtlichkeit, dieser Verkettung, dieser Produktionskette, kann man sich natürlich dann auch die Frage stellen, wenn zum Beispiel Nike einfach sagen würde, wir scheißen jetzt mal darauf, dass wir ein aktiengetriebenes Börsenunternehmen sind und einfach ein bisschen was an ein paar Stellschrauben steht, dann kann der Preis hier gleich sein und der andere kann trotzdem mehr haben. Und das könnten, jetzt natürlich ein absurdes Beispiel, aber das könnte zum Beispiel auch Leute, die in diesem Nike-Konzern arbeiten, die könnten das zum Beispiel auch anstoßen und versuchen umzusetzen. Ob das funktioniert oder nicht, ist dann nochmal was anderes. Aber weißt du, was ich meine? So aus derselben Begründung heraus wie der Unübersichtlichkeit, wie die Verantwortungen liegen, muss man dann auch wahrscheinlich zugestehen, dass es dann auch mehr Möglichkeiten gibt, diese Sachen umzusetzen. Und das hängt dann aber eben an den einzelnen Akteuren, die sich dann darüber bewusst sein müssen, wer bin ich wo, was für Möglichkeiten habe ich und dann auch kreativ werden dürfen.
Go for it, ja. Also do ja. it. Ja, aber
das ist ja das ist ja der Punkt, warum ich glaube, dieser Ansatz auch so frustrierend ist, weil der am Ende sagt, das ist halt was, das kann die Philosophie nicht lösen, sondern ich kann das jemandem zeigen und dann überzeugt es den vielleicht, aber diese eigentlichen Handlung, diese eigene Kreativität, die dafür nötig ist, zum Beispiel jetzt, dass Arbeiter, das mittlere Management in Nike sich jetzt irgendwie da geschlossen hinstellt und sagt, hey Leute, ihr greift da so viel Kohle ab, lasst denen die 3 Euro mehr, es geht nur um deinen blöden Bonus, sowas, ne? Was dafür möglich ist, das kann ja keiner von uns beurteilen, sondern das können nur die Leute an dem Ort. Genauso wie es nur die Leute in Bangladesch eigentlich auch wissen, was die dann wirklich vor Ort brauchen würden. Deswegen heißt es Connection auch im Sinne von der gemeinsamen Verbundenheit irgendwie, ne? Ja, nicht nur Connection im Sinne von der gemeinsamen Verantwortung, sondern auch im Sinne einer ehrlichen Verbundenheit als irgendwie größere Gemeinschaft, die dann auch aber die Einzelpositionen respektiert und auch sagt, okay, du kannst dieser Verantwortung auch nachkommen, ich muss dir das nicht vorkauen, du weißt, dass es falsch ist, du shit, mach dir bewusst darüber, wie viel Macht du hast. So, das klingt jetzt sehr preachy von mir aus.
Ich glaube auch, dass das der stärkste Punkt ist einfach und da hat sie, glaube ich, wirklich was erkannt. Der stärkste Punkt von dem Ansatz ist einfach, dass man Leuten, wenn man ihnen die Verantwortung zuspricht, einfach auf den Sack geht, oder?
wenn man die Schuld zuspricht.
Ja.
Ich glaube, Verantwortung mögen sie, weil Verantwortung was Enablendes ist. Ne?
Naja.
Aber wenn du halt sagst, du bist Schuld
wieder
daran,
bei deutschen
ist blöd.
Begriffen.
Ja.
Nein, aber
Verantwortung etwas Befähigendes ist.
Also natürlich, wenn ich sage, du bist schuld daran, dass
die Jeans so günstig ist.
Dass die Jeans so günstig ist, ja, weil du permanent Produkte kaufst, die unter widrigen Umständen produziert werden, dann nervt man die Leute damit. Dann wollen sie das irgendwann einfach nicht mehr hören, ja. Und da finde ich ihren Ansatz schon besser, einfach darauf hinzuweisen und zu sagen, hey, wir leben in Systemen, wir leben in Strukturen. Diese Strukturen sind darauf ausgelegt, dass Menschen ausgebeutet werden. Schau doch, was du machen kannst, damit insgesamt weniger Leid auf der Welt entsteht.
Ja.
Und was ja auch so schön daran ist, ist, dass man eben auch sagen kann, einerseits eben, man muss nicht mit diesem Schuldargument arbeiten, um Leute irgendwie in eine Ecke zu stellen. Und andererseits muss man sich auch nicht irgendwie dann den Vorwurf machen lassen, so ja, du willst doch irgendwie so absurd an irgendwelchen Stellen die Welt verbessern, aber du schaust nicht, was eigentlich um dich selber rum ist. So, du gehst an den Leuten auf der Straße vorbei hier in München, aber du willst dann irgendwie die Lebensbedingungen von ArbeiterInnen in Bangladesch verbessern. Sondern wenn man erstmal gekauft hat, dass das alles zusammenhängt und dass ich die Bedingungen für die Menschen da verbessern kann, wenn ich meine Möglichkeiten nutze, um die Lebensbedingungen von Menschen hier zu verbessern und dass das zusammenhängt, dass man ja eben in beide Richtungen irgendwie das ein schönerer Ansatz ist, der motivierender ist, wirklich was zu verändern.
Und das möchte ich auch nochmal sagen, es ist halt am Ende des Tages, ist diese Verantwortung eine politische Verantwortung und es geht darum, das gemeinsam zu machen, auch in organisierten Formen. Danke nochmal für diese schöne Abschlussdiskussion jetzt. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören so viel Spaß wie wir beim Diskutieren und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.